Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bitten wir in der Stille unseren Herrn, dass uns sein Wort zu Herzen geht. Herr Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Predigtext für den ersten Sonntag der Passionszeit steht bei Matthäus im 4. Kapitel. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht in einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe da, Engel traten zu ihm und dienten ihm. Herr, segne uns, dies ist dein Wort. Amen. Liebe Geschwister, eine lila Tafelschokolade und der Spruch, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Das ist ein ganz alter Werbeslogan, schon aus den 70er Jahren. Und es zeigt ein Stück weit, Versuchung ist im allgemeinen Sprachgebrauch eher was Lustiges, nicht ganz ernst zu nehmen. Die Tafel Schokolade, immerhin eine Gefährdung für die schlanke Linie, einer Gefahr, der man nicht widerstehen kann. Ehrlich gesagt, bei Milka kann ich schon widerstehen. Aber geistlich gesehen ist das mit der Versuchung eine ernste Sache. Und deswegen will ich euch fragen, ist das was euch schon mal beschäftigt hat, dass ihr versucht worden seid? An welcher Stelle bist du versuchbar? Und wie widerstehst du Versuchungen? Oder ist das für dich kein Thema? Jetzt kommt das Tintenfass. Luther, so die Legende, soll auf der Wartburg mit dem Tintenfass nach dem Versucher geworfen haben. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Fakt ist jedenfalls, dass Luther bei seiner Suche nach der Wahrheit Gottes sich immer wieder vom Teufel belästigt sah. Also machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen das Tintenfass fest in die Hand und versuchen der Versuchung ein Stück auf den Grund zu gehen, was hat es damit auf sich. Unser berühmter Predigttext, Jesus wird dreimal in der Wüste versucht und das ist eine Erzählung, bei der man den Atem anhält. Man muss sich vorab erstmal klar machen, was Jesus da durchmacht. Heute der Beginn der Passionszeit, der Weg Jesu ins Leid. Und wir haben gerade in der Lesung aus dem 1. Mosebuch gehört, da wird es so dargestellt, dass das Leid in die Welt einzieht und zwar mit einer Versuchung. Adam und Eva können dieser Versuchung nicht widerstehen, der sogenannte Sündenfall. Und diese Urerzählung macht eines klar, nämlich kein Mensch, der dieser Versuchung hätte standhalten können. Alle sind wir wie Adam und Eva. Und dagegen sehen wir jetzt die ganz große Barmherzigkeit Gottes. Der Sohn Gottes stellt sich genau dahin, wo Adam und Eva und alle Menschen gefallen sind. Der Sohn Gottes setzt sich selbst der Versuchung aus. Er setzt sich der Gefährdung aus, mit der wir zu kämpfen haben. Und das ist eine ganz große Barmherzigkeit Gottes. Und anders als Adam und Eva wird der Gottessohn der Versuchung widerstehen. Alles, was wir jetzt hören, steht unter dem Wochenspruch, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus widersteht den Versuchungen, um die zu retten, die gefallen sind. Und jetzt würde ich gern mit euch diese Erzählung genauer anschauen. Es geht damit los. Die Versuchung kommt nicht einfach so auf Jesus zu, sondern in Gestalt einer Person. Und die bekommt ihren Namen von dem, was sie tut, nämlich der Versucher. Im Folgenden wird er dann als Teufel benannt. Und die Versuchung ist sein Spiel. Und jetzt geht es Spiel los, Spielauftakt. Der Versucher spricht Jesus an, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Wir können bei dieser ersten Versuchung sehr gut rausfinden, wie Versuchungen sehr oft ablaufen. Der Versucher setzt an bei einer Schwachstelle. Jesus hat 40 Tage lang gefastet, das heißt, es hungert, er ist richtig hungrig. Der Versucher hält immer Ausschau, an welcher Stelle ist jemand verwundbar. Und genau an dieser Schwachstelle setzt er an, wo er leichtes Spiel hat. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Der Böse fordert Jesus nicht direkt zu was Bösem auf, das wäre zu plump. Dritter Punkt, er fordert ihm zu etwas auf, was eigentlich völlig naheliegend ist, nämlich wer Hunger hat, der sollte sehen, dass er an Brot kommt. Und jetzt kommt die hinterhältige Strategie. Achtung, der Versucher sagt eine Wahrheit, nämlich dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und als solcher hat er die Macht, aus Steinen Brot zu machen. Er kitzelt Jesus bei seiner Würde und bei seiner Stellung nach dem Motto, also wenn du der Sohn Gottes bist, na dann kannst du doch wohl. Hier schwingt noch was mit, was Menschen Gott immer wieder vorhalten, nämlich wenn du Gott bist, dann hättest du doch Macht, mit einem Fingerschnipsen allen Hunger auf der Welt aufzulösen. Oder etwa nicht. Das ist alles naheliegend und scheinbar richtig, was wir hier aufgetischt bekommen. Und so funktionieren Versuchungen mit etwas, was durchaus naheliegend ist, dass man so handelt. Und jetzt kommt die gefährliche Frage. Ja, warum denn eigentlich nicht? Was wäre denn so schlimm dran, wenn Jesus jetzt aus den Steinen Brot machen würde? Das wäre doch nichts Böses. Und es würde auch niemand schaden. Und das ist genau unser Problem, dass wir als Menschen das Problem nicht durchschauen. Was ist hier eigentlich der Punkt? Der Punkt ist, dass Jesus als der Sohn Gottes alles, was er tut, nur dann tut, wenn er es direkt vom Vater hat. Sonst tut er nichts. Das Problem ist also, die Aufforderung kommt einfach von der falschen Seite, nicht vom Vater. Und das ist jetzt hier der Kern der Sache. Alle Versuchungen im geistlichen Sinn haben immer ein Ziel. Das ist entscheidend, dass sie uns von Gott, dem Vater, abbringen. Das steht hinter allen Versuchungen, dass sie uns von Gott, dem Vater, abbringen. Also uns abbringen von dem Weg, den Gott uns zeigt, durch seine Gebote, durch sein Wort, durch seine Zusagen, uns davon abzubringen. Und deswegen ist das Ziel des Teufels hier, dass er den Gottessohn vom Vater abbringen will, dass er da so eine Art Keil zwischen die beiden treiben will. Das ist seine Strategie. Aber Jesus hält dem Stand, weil seine Verbindung zum Vater so eng ist, dass da kein Blatt Papier und kein Keil reinpasst. Soweit. Und jetzt kommen wir zu unserem Tintenfass. Achtung, in Deckung, jetzt werfen wir. Wie widersteht man einer Versuchung? Was macht Jesus jetzt? Was hält er dem Teufel entgegen? Und das Interessante hier, es ist eigentlich ganz schlicht. Jesus zitiert aus der Heiligen Schrift. Mehr nicht. Er hält dem Versucher das klare Wort Gottes entgegen. Das ist das Tintenfass, das geworfen wird. Man könnte auch sagen, er haut dem Teufel die Bibel um die Ohren. Und das ist das Wichtigste heute. Das ist genau die Waffe, mit der man Versuchungen widersteht, das Wort Gottes. Und Luther hat es vorbildlich immer wieder gemacht, sich hingestellt: Ich berufe mich auf das, was Gott mir zusagt. Das ist mein Stand, mein fester Stand. Da weiche ich nicht davon ab. Da bringt mich keiner zu Fall. Auf diesem Fundament bin ich sicher. Übrigens, Luthers Tintenfass, nach dieser Legende, war genau die Tinte, mit der er die Heilige Schrift ins Deutsche übersetzt hat. Also selbst wenn die Legende nicht stimmt, von der Sache nach ist sie genau richtig. Mit der Heiligen Schrift, das ist die Waffe. Jesus zitiert also einfach aus dem Mosegesetz: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. So seine Antwort. Es ist bei dieser Erzählung interessant, dass wir bei allen drei Versuchungen Sachen aufgetischt bekommen, die die Menschen von jeher beschäftigen. Und hier bei dieser ersten Versuchung, da kommt ein Thema auf, nämlich dass man materielle Dinge überbewertet. Ganz großes Thema der Menschheit. dass materielle Dinge überbewertet werden, jedenfalls für wichtiger gehalten werden als Gottes Wort. Und deswegen macht Jesus hier klar, Gottes Wort steht über dem Materiellen, über dem Brot sogar, obwohl es natürlich lebenswichtig ist. Jesus vertraut sich dem Wort seines Vaters an, weil er weiß, dieses Wort hat alles erschaffen. Und das Wort meines Vaters, das ist auch fähig, mich zu versorgen, ohne diesen komischen Brottrick. Dieses Wort ist fähig, mich zu versorgen, darauf vertraue ich, punktum, Ende. Erster Anlauf gescheitert. Jetzt kommt der zweite Spielzug. Und da muss man sagen, jetzt wird's fast schon skurril. Der Teufel ist ein alter Schaumschläger und der trägt manchmal sehr dick auf. Sehr dick auf, und das tut er hier. Er umgibt sich mit sehr viel Heiligkeit. Er führt Jesus in die heilige Stadt, direkt zum Tempel, und dann, Achtung, jetzt zitiert er auch aus der Heiligen Schrift, und das ist tatsächlich teuflisch. Es ist wirklich so, dass der Versucher und die Versuchung sich oft so ein geistliches Mäntelchen umlegen und dass die Versuchung so ganz fromm daherkommt. Deswegen werden oft gerade fromme Leute versucht. Und von wegen, er zitiert jetzt selbst aus der Heiligen Schrift, das wissen wir, dass Bibelworte oft missbraucht worden sind für sehr fragwürdige Unternehmungen. Jetzt also die Aufgabe, Jesus soll sich vom Tempel stürzen, im Vertrauen darauf, dass er aufgefangen wird mit dem berühmten Psalmvers, das der Teufel zitiert, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Wenn Jesus jetzt sich darauf einlassen würde, muss man mal sagen, dann wäre das eine gewaltige Show. Das wäre so ein richtiges Sensationswunder. Ihr müsst euch vorstellen, da sind ganz viele Leute um den Tempel versammelt. Jetzt stürzt sich der darunter. Müsste man nicht sagen, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Die würden doch dann alle merken, wenn der da nicht unten auffallen würde, wie kann das sein? Das kann nur der Sohn Gottes sein. Also ist es nicht eigentlich eine gute Idee, die der Versucher hier hat? Hier haben wir wieder so ein altes Thema, nämlich, dass Menschen versuchen, Gott zu erproben. Also nach dem Motto, wenn er das machen würde, ja dann würde ich an ihn glauben. Also man diktiert Gott eine bestimmte Versuchsbedingung, und wenn er sich genau dann als Gott erweist, na dann glaube ich auch dran. Antwort: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wieder ist es ein einfaches Wort Gottes, das Jesus entgegenhält. Warum dieses Wort? Wenn er sich darauf einlassen würde, dann hieße es, dass er Gottes Versprechen, dass Gott seine Engel sendet und bewahrt, dann würde er dieses Versprechen Gottes ohne jede Not missbrauchen und den Vater nötigen, dass er für seinen Sohn eingreift. Und genau diese Nötigung Gottes weist der Sohn zurück. Weil Jesus weiß, dass er das nicht ausprobieren muss, und deswegen heißt es auch am Ende der Erzählung, Engel traten herzu und dienten ihm. Das sind die Engel, ohne Herausforderung. Übrigens kann man davon ausgehen, dass sie ihm auch mit Brot dienen. Jetzt kann man sich mal eine Frage stellen, nämlich was denkt ihr eigentlich, in was für einem Ton Jesus jeweils dem Teufel antwortet? Donnert er ihn an, so mit voller Wucht, wie Luther dieses Tintenfass geschmissen hat? Oder ist es anders? dass Jesus einfach ganz still und ruhig Gottes Wort einfach nennt. Jedenfalls ist die Wirkung immer gewaltig. Das ist wie eine Nadel, die den Luftballon, diesen Versuchungsballon zerplatzt. Auch nach dieser zweiten Versuchung. Deswegen hat Luther geschrieben, wir haben es vorgesungen, ein Wörtlein, nur eines, kann den Versucher fällen. Gottes Wort hat keine Mühe. Jetzt der letzte Spielzug, den nur noch ganz kurz. Auch hier ein ganz altes Thema, nämlich Macht. Machtangebot steht hier da. Macht übt auf den Menschen eine ganz große Faszination aus. Und immer wieder und wieder erliegen Menschen Machtmissbrauch. Wir denken vielleicht an irgendwelche Machthaber, die ihre Völker niederhalten, also ihre Macht missbrauchen. Aber so weit weg ist die Sache gar nicht. Wie schnell passiert es, und sei es nur im ganz Kleinen, dass jemand seine Stellung ausnutzt, also seine Macht ausnutzt? Im Dorf ist es ja so, Informationen über die anderen sind bare Währung. Und da könnte jemand, der viele Informationen hat, in die Versuchung kommen, eine Information zu streuen, die jemand Missliebigen schadet. Machtversuchung kann ganz schnell gehen. Jetzt am Ende dieser dritten Versuchung, da scheint Jesus wirklich das Tintenfass zu werfen. Weg mit dir, Satan. Ein letztes Schriftzitat und der Spuk hat ein Ende. Der Teufel geht ohne ein weiteres Wort geschlagen als Verlierer vom Feld. Damit ist die Erzählung zu Ende. Jetzt nur noch ein Punkt. Achten wir mal in der nächsten Zeit drauf, wo wir vielleicht versucht werden. Wo sind unsere Schwachstellen? Man erkennt die Versuchung immer daran, wo läuft gerade was ab, was mich vom Vater abbringt? Wo läuft was ab, was mich vom Vater abzieht? Und wenn es nur ein kleines Stück ist, es kann ganz harmlos aussehen. Und da ist es schon ganz viel, wenn wir das Spiel durchschauen, wenn wir sagen können, Nachtigall, ich höre dir trapsen, schnell zum Tintenfass. Ihr wisst es vielleicht, das mit dem Widerstehen ist manchmal mühsam. Gerade wenn der Versucher einen so aufs Glatteis führt und man schon strauchelt. Und wenn er penetrant immer wieder an derselben Schwachstelle reingrätscht. Aber was ihr heute gehört habt, dieser Predigttext, der entscheidet über alles. Der Hebräerbrief bringt es auf den Punkt. Wir haben einen Heiland, der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und dieser Heiland stellt sich auf die Seite der Versuchten, er stellt sich auf meine Seite. Und wer mit Jesus lebt, der kann sagen, an meiner Seite steht der, der dem Teufel nicht auf den Leim gegangen ist, der die Werke des Teufels zerstört hat. Oder mit Luther, es streitet für uns der rechte Mann, bei dem ich auch Vergebung finde, wenn ich der Versuchung nicht standhalten konnte. Und deswegen gilt eines, und das sollt ihr heute mitnehmen. Jesus ging als Sieger vom Platz und er ging für dich als Sieger vom Platz. Und so sehr der Versucher sich aufführt, er hat schon verloren. Jesus ist Sieger. Und damit ist das Spiel schon entschieden. Und der Friede Gottes, der stärker ist als alle unsere Kraft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen.